Gaius Julius Caesar. Gaius Julius Caesar wurde am 13. Juli 100 vor Christus in Rom geboren und starb dort am 15. März 44 vor Christus. Er war ein römischer Staatsmann, Feldherr und Autor. Er trug maßgeblich zum Ende der Römischen Republik und zu ihrer späteren Umwandlung in eine Monokratie bei, die als Prinzipat oder Kaiserreich bezeichnet wird. Er entstammte der patrizischen Familie der Julier. Er durchlief die Ämterlaufbahn und erreichte 59 vor Christus das höchste politische Amt, das Konsulat. Ab 46 vor Christus begann er mit einer tiefgreifenden Neuordnung des römischen Staatswesens. Kurz nachdem er zum Diktator auf Lebenszeit ernannt worden war, wurde er durch ein Attentat getötet. Caesar zählt zu den bedeutendsten und einflussreichsten Politikern der Antike. Sein Name wurde Teil der Titulatur aller nachfolgenden Herrscher des römischen Kaiserreichs. In der römischen Spätantike und im Byzantinischen Reich kennzeichnete der Titel Caesar einen Mitherrscher oder Thronfolger. In den Formen Kaiser und Zar diente sein Name später auch als Titel für die Herrscher mehrerer Reiche, darunter das Heilige Römische Reich, Österreich, das Deutsche Reich, Bulgarien, Serbien und Russland. Herkunft: Gaius Julius Caesar entstammte dem angesehenen altrömischen Patriziergeschlecht der Julier. Dieses Geschlecht führte seine Herkunft auf Iulus zurück, den Sohn des trojanischen Prinzen Aeneas. Der Sage nach war Aeneas ein Sohn der Göttin Venus. 45 vor Christus befand sich Caesar auf dem Gipfel seiner Macht. Er ließ zu Ehren der Venus einen Tempel errichten, um seine Verbindung zu dieser Göttin hervorzuheben. Caesars Familie war, verglichen mit anderen römischen Adelsfamilien, nicht wohlhabend. Nur wenige Familienmitglieder hatten zuvor politisch auf sich aufmerksam gemacht. Caesars Verwandtschaftsbande beeinflussten seine Haltung in den römischen Bürgerkriegen. Seine Tante Julia war mit dem Feldherrn Gaius Marius verheiratet, der die Kimbern und Teutonen besiegt hatte. Marius führte die politische Gruppe der Popularen im römischen Senat an. Caesars Mutter war Aurelia. Seine Schwestern, Julia Major und Julia Minor, heirateten Senatoren, die jedoch politisch nicht hervortraten. Julia Minor war die Großmutter von Gaius Octavius, dem späteren Kaiser Augustus. Erste Schritte in die Politik. Caesar war 15 Jahre alt, als sein Vater ihn mit Cossutia verlobte. Nach dem frühen Tod des Vaters beendete Caesar 84 vor Christus die Verbindung mit Cossutia. In demselben Jahr heiratete er Cornelia, die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Cinna. Cinna gehörte wie Caesar zur politischen Gruppe der Populares. Außerdem wurde Caesar zum Flamen Dialis ernannt, dem Oberpriester des Gottes Jupiter. Ob er dieses Amt tatsächlich antrat, ist umstritten. Durch seine Verbindung zu Cinna und seine Verwandtschaft mit Marius geriet Caesar in Opposition zu Sulla, der die konservative Gruppe der Optimates anführte. Sulla befahl ihm, sich von Cornelia scheiden zu lassen. Caesar widersetzte sich und verließ Rom. Obwohl er später auf Bitten einflussreicher Freunde begnadigt wurde, kehrte er nicht zurück. Mit 19 Jahren diente Caesar als Offizier im Stab von Marcus Minucius Termus, dem Proprätor und Statthalter der Provinz Asia. Um die Belagerung der Stadt Mytilene auf der Insel Lesbos zu verkürzen, sandte man ihn an den Hof von König Nikomedes, dem IV. Von Bithynien. Dort sollte er eine Flotte anfordern. Später wurde Caesar eine homosexuelle Beziehung zu Nikomedes nachgesagt. Nach der Erstürmung von Mytilene erhielt Caesar die sogenannte Corona Civica, die Bürgerkrone. Sie wurde der Person verliehen, die einem römischen Mitbürger in der Schlacht das Leben gerettet hatte. Nachdem Sulla starb, konnte Caesar nach Rom zurückkehren. Er begann dort als öffentlicher Ankläger und wurde Mitglied der Viginti Sex Viri, einer Gruppe untergeordneter Magistratsbeamter der Republik, mit einer Anklage wegen Erpressung gegen Gnaeus Cornelius Dolabella, einen Anhänger Sullas, sorgte Caesar für große Aufmerksamkeit und bewies erneut seine Gegnerschaft zu den Sullanern. Obwohl er den Prozess verlor, nahm seine Anerkennung keinen Schaden. Um Anfeindungen der Sullaner auszuweichen, verließ Caesar Rom ein weiteres Mal. Er trat nicht zu einem erneuten Militäreinsatz an, sondern reiste nach Rhodos, um seine Redekunst bei dem Rhetor Molon zu verbessern. Auf dem Weg dorthin geriet er 75/74 vor Christus bei der Insel Pharmakussa in Gefangenschaft von Piraten. Angeblich forderte er sie auf, ein höheres Lösegeld für ihn zu verlangen, weil er weit mehr wert sei als der geforderte Betrag. Nach seiner Freilassung stellte er eine eigene Flotte auf, fasste die Piraten und ließ sie kreuzigen, wie er es ihnen angekündigt hatte. Caesars Aufstieg. Zu Beginn von 73 vor Christus wurde Caesar anstelle des verstorbenen Vetters seiner Mutter, Gaius Aurelius Cotta, in das Priesterkollegium der Pontifices aufgenommen. In 69 oder 68 vor Christus bekleidete er schließlich die Quästur, die damals die unterste Stufe der wichtigen politischen Ämter in der Römischen Republik war. Nachdem er dieses Amt übernommen hatte, erhielt Caesar einen Sitz im Senat. Als Quästor diente er in Spanien unter dem Befehl von Antistius Vetus. Doch bevor er aufbrechen konnte, kam es in seiner Familie zu zwei Todesfällen. Seine Tante Julia und seine Frau Cornelia starben kurz nacheinander. Für Cornelia ließ Caesar eine Leichenrede halten, was in Rom beim Tod jüngerer Frauen bis dahin einmalig war. Nach seiner Rückkehr aus Spanien heiratete Caesar Pompeia, die Enkelin von Sulla. Sie verfügte über beträchtlichen Reichtum, den Caesar sofort für seine politische Laufbahn nutzte. In 65 vor Christus übernahm er das Amt des kurulischen Ädils. Durch aufwendige Spiele, die er ausrichtete, wurde er sehr beliebt, musste sich dafür aber stark verschulden. In 63 vor Christus wurde er zum Pontifex Maximus gewählt, dem Amt des obersten Priesters. Dies war sein erster außergewöhnlicher Karrieresprung, da diese Position normalerweise verdienten früheren Konsuln vorbehalten war. Caesar erhielt dabei finanzielle Unterstützung von Marcus Licinius Crassus, der damals als reichster Mann Roms galt. Wie eng das Verhältnis zwischen den beiden war, ist jedoch nicht eindeutig belegt. Immer wieder gab es Gerüchte, Caesar sei an der Catilinarischen Verschwörung beteiligt gewesen, die 63 vor Christus stattfand. Obwohl er zuvor Kontakt zu Catilina hatte, ließ sich keine Verwicklung nachweisen. In einer umfangreichen Rede vor dem Senat, die Sallust in seinem Werk De Coniurazione Catilinae überliefert, sprach sich Caesar in einer populären Tradition entschieden gegen die Hinrichtung der Gefangenen aus, da diese Maßnahme gegen das Provokationsrecht verstoßen hätte. Allerdings setzten sich der Konsul Cicero und die maßgeblichen Vertreter der Optimaten, insbesondere Cato der Jüngere, mit Verweis auf den Staatsnotstand durch. Noch im Sommer 63 vor Christus wurde Caesar zum Prätor für 62 vor Christus gewählt. In diesem Zeitraum kam es zum sogenannten Bonadea-Skandal, der zur Scheidung von Pompeia führte. Sein erstes bedeutendes Amt außerhalb Roms war die Statthalterschaft in Spanien. Doch seine Gläubiger drohten, seine Abreise zu blockieren. Marcus Crassus sicherte ihm schließlich durch eine große Geldbürgschaft den nötigen Spielraum, sodass Caesar seinen Auftrag antreten konnte. Er führte im Norden des heutigen Portugals militärische Kampagnen gegen die Lusitaner und festigte dadurch seinen Ruf als fähiger Befehlshaber. Gleichzeitig verbesserte er seine finanzielle Lage. So erfüllte er die Voraussetzungen, um sich für das höchste Amt, das Konsulat, aufstellen zu lassen. Kurz vor Ende seiner Amtszeit in Spanien machte er sich auf den Weg zurück nach Rom, um rechtzeitig an den Wahlen teilzunehmen. Beim Betreten der Stadt legte er seine Amtsgewalt ab. Dadurch verzichtete er auf einen Triumphzug, denn er wollte sich persönlich um das Konsulat bewerben, was nur in seiner direkten Anwesenheit möglich war. Triumvir und Konsul. Viele Senatoren widersetzten sich Caesars Ambitionen. Daher schloss er mit Marcus Licinius Crassus und Gnaeus Pompeius Magnus eine strategische Partnerschaft. Alle drei wollten ihre jeweiligen Einflussmöglichkeiten koordinieren. Moderne Geschichtsschreiber nennen diese Allianz das erste Triumvirat, während der gelehrte Varro sie ein dreiköpfiges Monster nannte und der Historiker Titus Livius von einer Verschwörung sprach. Die Verbindung vereinte finanzielle Mittel, militärische Stärke und politischen Einfluss. Crassus war der reichste Mann Roms, Pompeius ein erfolgreicher Feldherr, und Caesar verfügte über politische Bekanntheit und Tatkraft. Zur Bestätigung des Bündnisses heiratete Pompeius Caesars Tochter Julia. Es ist umstritten, ob Caesar das informelle Machtbündnis bereits als Bewerber für das Konsulat schuf, weil seine Feinde im Senat den gewählten Konsuln unattraktive Provinzen zugewiesen hatten. Möglicherweise haben Crassus und Pompeius ihm somit die Wahl zum Konsul für 59 vor Christus ermöglicht. Caesar war beim Amtsantritt 40 Jahre alt. Damit unterschritt er das von Sulla in der Lex de Magistratibus festgelegte Mindestalter von 43 Jahren für das Konsulat deutlich. Weil er auch bei Beginn seiner Prätur zu jung war, vermutete der Historiker Theodor Mommsen, Caesar sei nicht 100 vor Christus, sondern 102 vor Christus geboren worden. Seine Amtsführung als Konsul war im Senat umstritten. Vor allem der einflussreiche Senator Cato sah in ihm einen Feind der Freiheit. Caesar brachte mehrere Gesetze mit bedeutenden Neuregelungen ein. Dazu zählte ein Gesetz zur Landfrage, das die Ansiedlung von Pompeius-Veteranen regelte. Ebenso ließ er Pompeius Entscheidungen in den östlichen Provinzen bestätigen. Er löste ein Problem von Crassus und den Steuerpächtern in Asia und reformierte Vorschriften gegen Korruption in den Provinzen. Nicht die Gesetze selbst, sondern ihre Durchsetzung verärgerte viele Senatoren. Caesar setzte sich mehrfach mit Rechtsbrüchen über den Widerstand großer Teile des Senats und das Veto seines Amtskollegen Marcus Calpurnius Bibulus hinweg. Er musste deshalb mit einer Anklage rechnen, sobald er sein Amt niederlegte. Um eine Verurteilung zu verhindern, sicherte er sich mit Hilfe von Pompeius und Crassus eine 5-jährige Amtszeit als Prokonsul in Illyrien und Gallien. Vor seinem Amtsantritt heiratete er Calpurnia. Kurz vor seiner Abreise nach Gallien versuchten einflussreiche Senatoren, die entstandene Kluft zu überbrücken, indem sie alle Gesetze aus Caesars Konsulat nachträglich legalisieren wollten. Caesar wies dies zurück, weil er fürchtete, sonst seine beiden Verbündeten zu verlieren und den Feinden ausgeliefert zu sein. Vieles deutet darauf hin, dass mit Caesars Konsulat in 59 vor Christus und seinen zahlreichen Rechtsbrüchen schon der Weg in den Bürgerkrieg geebnet wurde, der etwa 10 Jahre später ausbrach. Caesar wusste nun, dass die Optimaten und viele andere Senatoren ihn vor Gericht bringen und ruinieren wollten, um ihn für seine Verstöße gegen die Ordnung zu bestrafen. Er hingegen wollte dies mit allen Mitteln verhindern. Sein Plan, durch große Erfolge in Gallien so viel Ruhm zu erlangen, dass ihm der Senat verzeihen müsste, scheiterte. Prokonsul in Gallien. Caesar ließ sich zuerst Illyrien als Provinz übertragen, weil er dort einen Krieg mit hohem Ansehen zu führen hoffte. Die Statthalterschaft in Gallien kam hinzu, als der dafür vorgesehene Promagistrat starb. Das Prokonsulat in Gallien brachte Caesar großen Einfluss. Um seine Macht und seinen Reichtum zu vergrößern und frühere Gesetzesverletzungen als Konsul in Vergessenheit zu bringen, suchte er nach einem großen Krieg außerhalb der Grenzen des Imperiums. Diesen fand er unter den zerstrittenen Stämmen in Gallien, wo schon länger Unruhen herrschten. Als die Helvetier aus dem Gebiet der heutigen Schweiz die Nordgrenze des Römischen Reichs bedrohten, sah Caesar darin einen Anlass zum Eingreifen. Er stellte zusätzliche Legionen auf und besiegte die Helvetier bei Bibracte. Die Überlebenden schickte er zurück in ihr altes Siedlungsgebiet, um eine Pufferzone gegen die Germanen zu schaffen. Danach nahm er den Kampf gegen die Sueben unter Ariovist auf, die bereits seit geraumer Zeit in Gallien eingefallen waren, und trieb sie über den Rhein. Im 2. Jahr seines Feldzugs gelang es ihm, die als besonders tapfer geltenden Belger im Norden Galliens nach schweren Kämpfen zu unterwerfen. Während der Winterpause erneuerte er das Triumvirat durch Absprachen mit Pompeius und Crassus in Ravenna und Lucca. Zusammen verabredeten sie für 55 vor Christus ein gemeinsames Konsulat von Crassus und Pompeius und verlängerten Caesars Prokonsulat um weitere 5 Jahre. So blieb er von 58 bis 49 vor Christus in Gallien und konnte das gesamte freie Keltenland bis an den Rhein erobern. Manche gallischen Stämme baten ihn sogar um Hilfe gegen andere Gruppen, wurden dabei aber häufig selbst von seinem Heer unterworfen. 56 vor Christus schlug sein Offizier Decimus Junius Brutus Albinus die aufständischen Veneter in der Bretagne nieder, sodass Caesar den größten Teil Galliens kontrollierte. Ein Feldzug gegen Menapier und Morini blieb erfolglos, weil sie sich in die Wälder zurückzogen. 55 vor Christus fielen 2 germanische Stämme, die Usipeter und Tencterer, in Gallien ein. Caesar wollte sie auf dem rechtsrheinischen Gebiet der Ubier ansiedeln, damit sie Rom gegenüber wohlgesinnt blieben. Während eines Waffenstillstands kam es jedoch zu einem Gefecht mit Caesars gallischen Hilfstruppen. Als Vorwand nahm Caesar die Häuptlinge gefangen, die sein Lager aufsuchten, um sich zu entschuldigen. Die führerlosen Germanen ließ er dann größtenteils töten und über den Rhein zurückdrängen. Nach seinen eigenen Worten hatte Rom dabei keine Verluste. In Rom sorgte dieses Vorgehen für Empörung. Cato verlangte, Caesar den Germanen auszuliefern und erreichte eine Untersuchung. Daraufhin überschritt Caesar den Rhein, um eine Strafexpedition gegen die Germanen durchzuführen. Er brach in demselben Jahr auch nach Britannien auf, verließ die Insel aber bald wieder, weil ein Sturm Teile seiner Flotte zerstörte und der Winter nahte. Im folgenden Jahr drang er erneut nach Britannien vor, kam bis an die Themse und zog sich dann zurück. 53 vor Christus überquerte er den Rhein ein weiteres Mal. Seine Züge in diese für Rom unbekannten Regionen erregten im Senat große Aufmerksamkeit. Trotzdem verzichtete Caesar auf eine dauerhafte Eroberung Germaniens und Britanniens. Im Spätherbst 54 vor Christus regte sich Widerstand bei den Eburonen unter ihrem König Ambiorix. Die Treverer und Nervier schlossen sich an und erzielten anfangs einige Erfolge, bevor sie endgültig besiegt wurden. 52 vor Christus kam es zum Aufstand unter Vercingetorix, dem Fürsten der Arverner. Er war ein gefährlicher Gegner, der mit seiner Taktik der verbrannten Erde Caesars Nachschub unterbrach. Bei Gergovia erlitt Caesar eine Niederlage. Danach gab Vercingetorix jedoch seine erfolgreiche Abwehrstrategie auf und griff Caesar an. Seine schlecht organisierte Reiterei wurde geschlagen, woraufhin er sich nach Alesia zurückzog. Caesar begann sofort mit der Belagerung. Ein gallisches Entsatzheer rückte an, doch Caesars Truppen konnten gleichzeitig den Ausbruchsversuch von Vercingetorix und die Angriffe von außen abwehren. Obwohl die Gallier zahlenmäßig weit überlegen waren, siegte Caesar. Der gallische Widerstand brach zusammen und Rom sicherte seine Herrschaft über Gallien für lange Zeit. Vercingetorix musste sich ergeben und erhielt keine Gnade. 6 Jahre später wurde er in Rom nach einem Triumphzug hingerichtet. In den folgenden Kämpfen schlug Caesar weitere Aufstände in Gallien nieder. Dabei setzte er oft grausame Strafen durch, wie zum Beispiel bei der Eroberung von Uxellodunum, wo er allen Gefangenen die Hände abschlagen ließ. Aus der reichen Beute und den Tributzahlungen finanzierte er seine Armee und seine politische Macht in Rom. Bürgerkrieg. 53 vor Christus kam Crassus auf einem Feldzug gegen die Parther ums Leben. Mit ihm ging auch der größte Teil seines Heeres von über 40.000 Mann unter. In dieser Zeit wandte sich Pompeius stärker dem Senat zu, weil Caesar zu mächtig geworden war. Eine bedeutende Rolle für ihr Bündnis spielte Caesars Tochter Julia, die 54 vor Christus im Kindbett starb. Gegen Ende der 50er Jahre war die Allianz für Pompeius nicht mehr nützlich. 50 vor Christus war geprägt von intensiven politischen Manövern. Caesar meinte, erst 48 vor Christus solle ein neuer Prokonsul für Gallien eingesetzt werden. Er wollte sich rechtzeitig für dieses Amt bewerben, um vor Anklagen geschützt zu sein. Die einflussreichen Politiker im Senat wollten das jedoch verhindern und Caesar ohne den Schutz eines Amtes vor Gericht stellen. Durch geschickte Schachzüge sollte er das Kommando über die gallischen Legionen früher verlieren als geplant. Schließlich forderte der Senat, Caesar solle seine 10 Legionen auflösen. Caesar verlangte im Gegenzug, dass auch Pompeius sein Heer auflöse. Tatsächlich war zuvor eine große Mehrheit im Senat dafür, dass beide ihre Macht abgeben sollten. Der damalige Konsul Marcellus ignorierte den Beschluss jedoch und erteilte Pompeius stattdessen die Erlaubnis, Caesar militärisch entgegenzutreten. Caesar erklärte wenig später, er habe nur seine persönliche Würde verteidigen wollen. Dennoch griff er zur Macht. Am 10. Januar 49 vor Christus überquerte er mit etwa 5000 Soldaten der 13. Legion den Grenzfluss Rubikon nach Italien. Hierbei soll er gesagt haben, hochgeworfen sei der Würfel. Pompeius war zufolge des Senats kurz zuvor zum Verteidiger der Republik ausgerufen worden. Er hatte geprahlt, es genüge ein Fußstampfen, um augenblicklich Truppen aus dem Boden zu rufen. Doch Caesars schnelles Vorgehen machte diese Hoffnung zunichte. Pompeius erkannte, dass er in Italien nicht rasch genug Truppen aufstellen konnte. Er räumte Rom und wich nach Griechenland aus, um von dort aus gegen Caesar vorzugehen. Einige Senatoren, allen voran Cato, protestierten heftig gegen diesen Schritt. Doch auch Cato erkannte bald, dass die Lage aussichtslos war. Caesar konnte in schnellen Märschen die wichtigsten Städte Norditaliens einnehmen und gelangte bis nach Rom. Pompeius war schon mit vielen feindlich gesinnten Senatoren nach Brindisi geflüchtet und setzte von dort nach Griechenland über, bevor Caesar ihn stellen konnte. Weil Caesar keine Flotte hatte, um Pompeius direkt zu verfolgen, richtete er seinen Blick zunächst auf Spanien. Dort standen pompeianische Truppen, die er besiegen wollte, bevor er sich erneut Pompeius zuwandte. Auf dem Weg nach Spanien belagerte Caesar Massilia in Südgallien. Anschließend schlug er die 7 Legionen des Pompeius in kürzester Zeit. Als Caesar von dort zurückkehrte, hörte er schlechte und gute Neuigkeiten. Viele seiner Offiziere hatten ihre Aufgaben nicht erfüllt. Nur Decimus Brutus verzeichnete einige Erfolge gegen Pompeius Flotte. 48 vor Christus wurde Caesar erneut zum Konsul gewählt. Er durchquerte mit ungefähr 15.000 Mann die Adria und zog gegen Pompeius. Bei Dyrrhachium erlitt er eine Niederlage und zog sich nach Thessalien zurück. Unterwegs plünderte er mehrere Städte und vereinte sich mit dem Rest seines Heeres, das unter Marcus Antonius die Adria überquert hatte. Auch wenn Pompeius angeblich doppelt so viele Soldaten besaß, verlor er am 9. August desselben Jahres die Schlacht bei Pharsalos. Er selbst entkam nur knapp, während Caesar nun den größten Teil des östlichen Mittelmeerraums kontrollierte. Viele senatorische Gegner flohen in andere Gebiete, um dort den Widerstand gegen ihn fortzusetzen. Andere gab Caesar frei. Pompeius floh nach Ägypten, wo er auf Anordnung der Berater des Königs Ptolemaios dem 13. ermordet wurde. Caesar folgte ihm nach Alexandria. Dort erhielt er den Kopf seines Rivalen überreicht, den er jedoch ehrenvoll bestatten ließ. Mit diesem Zeichen seiner Milde verfolgte er auch politische Zwecke. In Alexandria war er bald in Machtkämpfe verwickelt. Er lernte die junge Königin Kleopatra kennen, was eine intensive Liebesbeziehung einleitete. Caesar unterstützte Kleopatra gegen ihren Bruder, König Ptolemaios, und geriet dadurch in den sogenannten Alexandrinischen Krieg. Er wurde in Alexandria belagert und musste sich verteidigen. Die berühmte Bibliothek von Alexandria soll dabei nicht zerstört worden sein. Erst als Entsatzkräfte eintrafen, schlug Caesar die Truppen des Gegners in die Flucht. Ptolemaios ertrank auf der Flucht im Nil. Kleopatra behielt ihre Herrschaft und bekam von Caesar ein Kind, bekannt als Ptolemaios Kaisarion. Als nächstes wandte sich Caesar gegen Pharnakes II. Von Pontus, der römische Provinzen in Kleinasien verwüstete. Nach nur wenigen Tagen schlug er Pharnakes und vertrieb ihn aus Kleinasien. Auf diesen kurzen Feldzug bezieht sich Caesars berühmter Ausspruch: Ich kam, ich sah, ich siegte. Anschließend kämpfte Caesar in Afrika und in Hispanien gegen die letzten Gefolgsleute des Pompeius. In der Provinz Afrika besiegte er Scipio und Cato den Jüngeren. Cato nahm sich daraufhin das Leben. Danach schlug Caesar in Hispanien die verbliebenen pompeianischen Truppen bei Munda. Nur Sextus Pompeius entkam, wurde aber nicht mehr als Gefahr wahrgenommen. Damit waren sämtliche Gegner ausgeschaltet und die alte römische Republik faktisch an ihrem Ende. Diktatur. Bereits bevor er die alleinige Macht in Rom erlangte, setzte Caesar zahlreiche Gesetze in Kraft, um den römischen Staat grundlegend zu verändern. Seine Pläne umfassten die Überarbeitung und Sammlung der Gesetze, das Anlegen einer großen Bibliothek, den Bau eines neuen Senatsgebäudes und verschiedene Bauvorhaben auf dem Campus Martius. Zusätzlich führte er einen verbesserten Kalender ein, der später als Julianischer Kalender bekannt wurde. Mit seinen Kolonien belebte er Karthago und Korinth wieder obwohl diese Städte ein Jahrhundert zuvor von den Römern zerstört worden waren. Nach seiner Rückkehr aus Ägypten in 46 vor Christus ließ sich Caesar zum Diktator auf 10 Jahre ernennen. Nachdem er in Spanien einen letzten militärischen Erfolg errungen hatte, wurde er vom Senat zwischen dem 9. und 15. Februar 44 vor Christus zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Dieser Titel war nicht verfassungskonform und erweckte vor allem deshalb Misstrauen, weil Caesar am 15. Februar 44 vor Christus in alter Königstracht auftrat. Er äußerte sich zudem abfällig über die Respublica und respektierte ihre Institutionen kaum. Den Staat nannte er nur einen Schatten, Sulla sei ein politischer Analphabet gewesen, weil er die Diktatur niedergelegt habe. Man müsse genau überlegen, bevor man mit ihm rede und seine Worte wie Gesetze behandeln. Bis heute fragen sich Historiker, ob Caesar tatsächlich den Königstitel anstrebte oder sich mit der Diktatur begnügen wollte. Diese Frage wird auch im Zusammenhang mit seiner Alexander Imitatio diskutiert. Es ist unklar, ob der von Personen geprägte Staat Caesars ein durchdachtes Konzept hatte oder nicht. Der Historiker Christian Meyer vertritt die These, Caesar habe nur innerhalb der bestehenden Verhältnisse der Respublica geherrscht und nicht darüber hinaus. Fest steht, dass Caesars Stellung königsgleich war, er aber keinen Weg fand, die Monarchie mit Zustimmung der Römer einzuführen. Er bereitete einen großen Feldzug nach Osten vor, um die Parther zu unterwerfen und sich neue Legitimation zu verschaffen. Gleichzeitig bildete sich im Senat heimlich eine Gruppe unter Führung von Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus, die Caesars Tod plante. Viele dieser Männer hatten zuvor zu seinen Unterstützern gezählt, glaubten nun jedoch, er wolle sich als Tyrann für immer an der Macht halten. Sie hielten es für notwendig, ihn zu töten, um Rom wieder zur Freiheit zu verhelfen. Ermordung. Caesar wurde am 15. März 44 vor Christus durch zahlreiche Dolchstiche bei einer Sitzung des Senats im Theater des Pompeius ermordet. Über 60 Personen waren an der Tat beteiligt. Am Morgen jenes Tages überlegte Caesar, der Sitzung des Senats fernzubleiben. Seine Frau Calpurnia soll eine Katastrophe vorausgeahnt haben. Decimus Brutus wurde jedoch ausgesandt, um das Vorhaben zu retten und den Diktator umzustimmen. Er erreichte sein Ziel angeblich durch Spott über den vermeintlichen Einfluss von Aberglauben auf Caesars Entscheidungen. Allerdings hielt sich Kleopatra zu jener Zeit in Rom auf. Deshalb ist unklar, ob Caesar die Nacht überhaupt zu Hause verbrachte. Trotzdem konnte er der Sitzung nicht fernbleiben. Er wollte sich bald auf den Feldzug gegen die Parther begeben und plante, dass Dolabella ihm als Konsul nachfolgen sollte. Zudem stand Gerüchten zufolge eine Erlaubnis zur Diskussion, die Caesar außerhalb von Rom und Italien den Königstitel zugestehen sollte, da nur ein König die Parther besiegen könne. Vor dem Gebäude des Senats traf Caesar auf seinen Freund und Mitkonsul Marcus Antonius, den Gaius Trebonius ablenkte. Unterwegs erhielt Caesar eine Schriftrolle des griechischen Philosophielehrers Artemidoros. Darin standen Einzelheiten über die geplante Verschwörung, doch Caesar gab die Rolle einem Begleiter, um sie später zu lesen. Während seiner Ermordung soll Caesar auf Griechisch seine berühmten letzten Worte an Marcus Brutus gerichtet haben und gesagt haben: „Auch du, mein Sohn?" Ob er tatsächlich noch sprechen konnte, ist unsicher, denn die vielen Dolchstiche waren vermutlich zu schwerwiegend. Marcus Tullius Cicero, ein politischer Gegner Caesars, war Zeuge der Tat, ohne selbst an der Verschwörung teilzunehmen. Später schrieb er an seinen Freund Titus Pomponius Atticus, Dies sei das gerechte Ende eines Tyrannen gewesen. Deshalb wird die Ermordung Cäsars auch als Tyrannenmord bezeichnet. Kompromiss. In der Nacht vom 15. auf den 16. März erhielt Antonius von Calpurnia die Aufzeichnungen Cäsars und dessen Privatvermögen. Er ließ alles in sein Haus bringen. Am 16. März überredete Antonius die treuen Anhänger Cäsars, darunter Lepidus und Balbus, auf eine Rache zu verzichten. Noch am selben Tag kamen die ranghöchsten Senatoren in sein Haus, um sich mit ihm abzusprechen. Am darauffolgenden Tag erreichte Antonius einen Kompromiss. Der Senat billigte alle bisherigen und in Cäsars Aufzeichnungen vorgesehenen, aber noch nicht ausgeführten Vorhaben. Cicero unterstützte dieses Vorgehen. Im Gegenzug erhielten die Mörder Cäsars eine Amnestie. Dolabella wurde neben Antonius zum zweiten Konsul, wie Cäsar es für seine Abwesenheit während des Partherkriegs geplant hatte. Am folgenden Tag würdigte eine weitere Senatssitzung Antonius als Bewahrer des Friedens, außerdem wurde Cäsars Testament anerkannt. Der letzte Wille wurde am 19. März verlesen. Dabei zeigte sich, dass Octavian zum Haupterben und posthumen Adoptivsohn bestimmt war. Cäsar hatte zudem verfügt, jedem römischen Bürger eine Geldsumme zu hinterlassen und der Stadt seine Gärten jenseits des Tiber zu vermachen. Bestattung. Atia, die Nichte Cäsars, übernahm die Organisation der Beisetzung. Cäsars Bestattung fand am 20. März 44 vor Christus statt. Dabei kam es zu tumultartigen Zuständen. Verschiedene Quellen aus der Kaiserzeit berichten, dass Antonius mit seiner Leichenrede die Bevölkerung Roms aufstachelte. Diese Rede wurde später durch die Bearbeitung von Shakespeare sehr bekannt. Appian, Plutarch und Cassius Dio beschreiben dieses Ereignis. Auf dem Forum Romanum stand ein verkleinertes Modell des von Cäsar errichteten Tempels der Venus Genetrix, dessen Blutverwandtschaft zu Cäsar behauptet wurde. Darin wurde die blutgetränkte Kleidung des Diktators gezeigt. Rund 200 Jahre später berichtete Appian, man habe dem Volk ein lebensechtes Wachsbild des Ermordeten auf einer schwenkbaren Vorrichtung präsentiert. Aufwendige Leichenspiele mit aufrüttelnden Tragödien verstärkten die emotionale Wirkung weiter. Wahrscheinlich war aber eher die dramatische Gestaltung der Bestattung durch Cäsars Familie die Ursache für die Unruhen als die Rede des Antonius. Während der Feier riss die Bevölkerung den aufgebahrten Toten an sich und errichtete aus Möbeln, Kleidern und den Waffen von Cäsars Soldaten einen neuen Scheiterhaufen. Dort verbrannten sie den geliebten Diktator direkt auf dem Forum. Anschließend versuchte eine wütende Menge, die Häuser der Mörder Cäsars zu stürmen, um sie zu lynchen. Der Volkstribun und neoterische Dichter Gaius Helvius Cinna wurde auf der Straße erschlagen, weil man ihn mit Lucius Cornelius Cinna verwechselte, der sich kurz zuvor abfällig über den Toten geäußert hatte. Brutus, Cassius und die anderen Verschwörer hatten eigentlich erwartet, als Befreier gefeiert zu werden, flohen jedoch frühzeitig, um sich in Sicherheit zu bringen. Weitere Entwicklung. Nach dem Tod Cäsars brachen weitere Unruhen und Bürgerkriege aus. Diese dauerten bis 30 vor Christus an. Marcus Antonius, Gaius Octavius, der Großneffe und Adoptivsohn Cäsars, sowie Marcus Aemilius Lepidus schlossen sich zum zweiten Triumvirat zusammen. Ihre Proskriptionslisten trafen viele republikanische Senatoren und Würdenträger, darunter Cicero. Das Vermögen der Betroffenen wurde eingezogen. In der Schlacht bei Philippi in Griechenland besiegten Antonius und Octavian die Verschwörer um Brutus und Cassius. Danach entmachtete Octavian seine früheren Verbündeten weil er sie als Rivalen betrachtete. Sein einstiger Partner Marcus Antonius führte in Ägypten eine Liebesbeziehung mit Kleopatra. Octavian besiegte ihn in der Schlacht von Actium. Ab 31 vor Christus war Octavian Alleinherrscher. Er vermied jedoch den Anschein, eine Monarchie errichten zu wollen, und sprach stattdessen von der Wiederherstellung der Republik. Zugleich nannte er sich Princeps, also erster Bürger. Er folgte der politischen Konzeption des Pompeius und nicht der Caesars, hielt jedoch alle wichtigen Hebel der Macht in seiner Hand. Unter dem Ehrennamen Augustus begründete er das römische Kaiserreich und beendete die Republik endgültig. Während seiner Herrschaft, die oft als goldenes Zeitalter bezeichnet wird, erlebte das römische Reich eine Blüte. Bereits zu Beginn des zweiten Triumvirats wurde Caesar als Divus Julius zum offiziellen Gott erklärt. Die Triumviren versprachen, an der Stelle von Caesars Ustrinum auf dem Forum einen Tempel zu errichten. Octavian nannte sich nun Divi Filius, also Sohn des Göttlichen. Am 18. August 29 vor Christus weihte er den Tempel des Divus Julius auf dem Forum Romanum ein.